Guten Tag und willkommen im Podcast Off Air, die B-Seite des Interviews. Mein Name ist Wenke Fiedler. Mein Gast heute in dieser Folge ist eine sehr bekannte Stimme. Er ist Synchronschauspieler, hat auch früher vor der Kamera gearbeitet. Ihr kennt ihn als Stimme von Hugh Grant und als Stimme von Tom Cruise. Er macht das seit über 30 Jahren. Also die Stimme habt ihr ganz bestimmt schon gehört. Und ich arbeite ja auch als Synchronschauspielerin und hatte die große Ehre, dann auch mit ihm schon arbeiten zu dürfen, weil er mein Regisseur im Synchronstudio war. Ich habe ihn da auch kennenlernen dürfen. Wir hatten sehr viel Deep Talk, haben sehr viel über den Beruf gesprochen, wie man sich öffnen muss für diesen Beruf, wie schwer es ist, in der Medienbranche zu arbeiten, immer zu funktionieren und dieser ganze Trubel vor und hinter der Kamera, die ganze Geschichte, wie er überhaupt zum Film gekommen ist oder als Regisseur gearbeitet hat, das erzählt euch Patrick Winczewski in dieser Folge. Sie ist wahnsinnig interessant. Sehr inspirierend, sehr lustig und zeigt mal wieder, wenn man am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist, dann können wirklich sehr magische Sachen passieren. Ich würde sagen, wir starten rein in diese Folge.
So, fangen wir mal an.
Ja.
Wann hast du eigentlich für dich entschieden, dass du nicht nur vor der Kamera stehen möchtest, sondern dass du auch hinter der Kamera stehen möchtest und das Synchronschauspieler?
Ja, das ist eigentlich ein Thema, was sehr gut hier in diesen Themenkreis von mentale Gesundheit passt, weil ich hatte den Eindruck, dass ich so fremdbestimmt war und dass ich mich irgendwie unfrei fühlte und irgendwie immer ein bisschen gebremst. Und zunächst habe ich das gar nicht wahrgenommen und dann bin ich einfach frustriert gewesen und auch unwirsch gegenüber meiner Arbeit. Und eines Morgens habe ich gedacht, das kann kein Konzept fürs Leben sein. Da muss irgendwas anderes passieren. Und dann habe ich gedacht, na gut, also ich fange einfach mal an, Regie zu führen. So. Und was dann passierte, das hört sich wie eine Anekdote an, aber das ist wahrscheinlich auch ein Weg, wenn man sich was vornimmt, dass man es vielleicht auch schaffen kann, wenn man irgendwie Glück hat oder wenn die Ausrichtung oder eben der Moment stimmt. Ich habe dann einen Regisseur angerufen und habe gesagt, du pass mal, kann ich bei dir hospitieren? Er hat gesagt, nee, auf keinen Fall, das mache ich auf keinen Fall, du kannst nicht bei mir hospitieren, du darfst auch bei mir nicht Regieassistent sein. Nein, mache ich nicht.
Das ist aber nett.
Der war tatsächlich sehr clever, weil er hat gesagt, das brauchst du nicht. Habe ich gesagt, das ist ja Quatsch. Ich kann das nicht. Und so. Und dann hatte er einen Geburtstag und beim Geburtstag ist ein älterer Kollege auf mich zugekommen und gesagt, du, ich bin Hauptdarsteller in so einer Daily Soap. Ich habe gehört, du willst Regie machen. Ich stell dich da mal vor. Da bin ich hingefahren und habe diesem Menschen, der mir da gegenüber saß, gewissermaßen meine Lebensgeschichte erzählt und hab erzählt, dass ich eigentlich mit meinem Latein für mich selber am Ende bin. Und dann hat er gesagt, und was hast du jetzt vor? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, kann ich hier bleiben? Und dann hat er gesagt, ja, bleib einfach hier. Und dann bin ich in dieser Firma geblieben, Verbotene Liebe hieß dieses Format, und bin dort einfach geblieben. Und dann bin ich hatte keine Geldsorgen, ich war auf mich allein gestellt und bin einfach geblieben und habe dann nach 5 Wochen habe ich gesagt, ja gut, ich verschriftliche mal, was ich gelernt habe und bin zu dem Mann gegangen und habe das hingelegt und gesagt, vielen lieben Dank, das war toll, du hast mir geholfen, also ich habe ein bisschen was verstanden, ich gehe dann mal. Und dann bin ich gegangen und er sagt, ja gut, dann gehst du. Und dann hat er mich 14 Tage später angerufen und hat gesagt, komm dann nochmal zurück, wenn du irgendwie Zeit hast. Oder nee, komm gleich. Ich sage wieder, okay. Ich habe nicht lange gefragt, ich bin nach Köln gefahren und dann stand er mir gegenüber und sagt, du, ich habe das alles gelesen, was du geschrieben hast. Es gefällt mir. Willst du hier anfangen? Ich sage, als was? Als Regisseur. Ich sage, ich habe doch keine Ahnung. Ich sage, das interessiert mich nicht. Das war nicht die Frage. Die Frage war, willst du hier anfangen?
Wie krass.
Und dann habe ich gesagt, ja, das möchte ich. Und dann hat er gesagt, gut, also in 3 Wochen geht's los. Ich sage, wie? Und uns ist einer ausgefallen. Ich habe keine Lust, jemanden zu suchen. Jetzt machst du das. Ja, und dann bin ich da tatsächlich reingestürzt und hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber dadurch, dass ich es ausformuliert habe, war ich geschützt. Und die Leute, die mich dann begleitet haben, die haben mir geholfen. Und Stück für Stück auf meinem Weg habe ich das dann gelernt und bin dort fast 2 Jahre geblieben. Und von da aus ging die Reise immer weiter, immer wieder mit demselben Impuls, dass ich das eigentlich nicht kann und dass ich aber mein Bestes gebe und dass ich glaube, dass es irgendwie für mich stimmt. Und tatsächlich, also dann war dann irgendwann die inzwischen legendäre Lindenstraße da und auch da war das Muster dasselbe, dass ich gedacht habe, ich ich habe keine Ahnung. Und der Boss dieser Lindenstraße, der Geißendörfer, hat mich in dem ersten Gespräch nur beschimpft. Und dann habe ich gesagt, ich lasse mich nicht von einem Alt-68er hier auseinandernehmen. Ich habe keinen Bock darauf und bin gegangen. Und daraufhin hat er mich dann 6 Tage später angerufen mit demselben Muster und gesagt, jetzt legen Sie um Gottes Willen nicht auf, ich will vernünftig mit Ihnen reden. Ich möchte bitte, bitte mit Ihnen reden, kommen Sie nochmal in mein Büro. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich möchte nicht beschimpft werden. Mhm. Und dann bin ich halt in sein Büro gegangen und dann hat er mir eben auch eine Regie für die Lindenstraße angeboten und da bin ich dann auch ganz lange geblieben. Ich glaube, ich habe, weiß nicht, 70 Folgen oder sowas inszeniert und dann irgendwann konnte ich's. Und so sind die Wege mitunter, wenn man sich irgendwie ausrichtet. Das war aber trotzdem bei Lichte besehen ein Riesenglück, ein unglaubliches Privileg.
Also das ist wirklich, du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort und genau. Hast die richtigen Grenzen gesetzt und hast kommuniziert, ich kann das nicht, ich brauche Hilfe und dann gebe ich mein Bestes.
Genau, aber genau das fällt mir eigentlich im privaten Umgang sehr, sehr schwer, Grenzen zu setzen. Ich übernehme immer Verantwortung, wenn sie sofort bei mir steht, dann sage ich, okay, gerne, ich stürze mich drauf. Aber witzigerweise ist mir das dann im Beruf besser gelungen. Und ich muss auch sagen, dass ich das im Beruf immer für mich gelöst habe, hat dazu geführt, dass ich es vielleicht im privaten Leben ein bisschen vernachlässigt habe. Ich bin dann immer in Dinge reingerutscht, die mir überhaupt nicht gut getan haben, wo ich Verantwortung übernommen habe, wo ich mich schuldig gefühlt habe, wo ich dachte, ich müsste das tun und wo ich mich gequält habe. Und irgendwann riss das auch ab. Aber dieser Moment, der begleitet mich immer noch bis heute, dass ich mich im Privaten nicht abgrenzen kann. Im Beruflichen gelingt mir das immer besser. Inzwischen kriegt man ja dann den Stempel, du bist ein alter weißer Mann, nur weil du dich abgrenzt und weil du sagst, das kommt für dich nicht in Frage. Aber ich muss sagen, das glückt mir immer ein bisschen besser und das hat auch sicherlich mit Entspannung zu tun. Aber Abgrenzung ist bestimmt das Thema, was zur Gesundung führt, ja?
Absolut. Ich muss nochmal zurück ganz an das anknüpfen, was du vorher gesagt hast. Mit was hattest du genug? Warum bist du dann zur Regie gegangen? Also wo das, hast du gesagt, hier geht's nicht weiter?
Das ist mach dir ein Bild über einen Menschen. Und ich sah damals irgendwie halbwegs manierlich aus und es war halt die Zeit, wo wenn du gut aussahst, dann hattest du deinen Stempel weg, dann warst du der Bo und nichts weiter. Und die Sachen, die du dann als Fernsehschauspieler angeboten bekommen hast, die waren dann eben auch so. Und irgendwann war das dann ausgereizt. Also ich habe ein großes Angebot bekommen, irgendwie, um die ganze Welt zu reisen auf einem Segelschiff, irgendwie den Kapitän zu spielen. Also ähnlich wie Traumschiff war im ersten Programm, erstes Programm damals noch irgendwie. Und das habe ich ausgeschlagen, weil ich dachte, das wird mich wahrscheinlich zermalmen. Also immer da als Sunnyboy auf der Seite zu stehen. Heute würde ich das vielleicht anders angehen, weil ich da eine ganz andere Gelassenheit habe. Damals hat mich das sehr gestört.
Was hat dich darin gestört? Also für die Menschen, die jetzt sagen so, oh, was würde ich dafür geben, so eine Rolle zu bekommen?
Aufgrund meiner Geschichte fühlte ich mich eigentlich tiefer als das, was mir angeboten wurde. Da hat mein Ego laut aufgeschrien und gesagt, du bist doch ganz anders und so. Wie gesagt, heute würde ich damit anders umgehen. Ich würde das gar nicht miteinander verknüpfen. Ich würde sagen, oh gut, das mache ich. Was ich persönlich bin, steht ja außen vor. Aber das war dann irgendwie so, das verband sich so und dann habe ich mich dem verweigert. Letztlich war es ja auch gut, weil ich dann auf einen anderen Weg gekommen bin, der mich dann wahrscheinlich noch mehr zu mir gebracht hat, als die Schauspielerei je hätte tun können.
Mhm. Du hast tatsächlich ja auch zufällig durch, ich glaube, Stanley Kubrick hat dich ausgewählt, ja, deine Stimme. Mhm. Das war 1999.
Was? Echt?
Ich hab's bei Wikipedia nachgeguckt.
Super.
Für Eyes Wide Shut. Ja. Wie war das für dich, als du diesen Anruf bekommen hast?
Eigentlich genauso, weil ich, das war etwas, was ich nicht wollte.
Warum?
Ich wollte es nicht. Nee, ich wollte es nicht, weil das war eigentlich anders. Es war so, ich habe ein Probesprechen, ich bin eingeladen worden zu einem Probesprechen und man hat mich gebeten, man hat gesagt, pass auf, du komm da, wir brauchen ein paar Leute, die was taugen. Und ich habe gesagt, ich spreche auf keinen Fall Tom Cruise. Das mache ich nicht.
Warum?
Weil ich das dem Kollegen Stefan Schwarz nicht wegnehmen möchte. Und dann, nee, Stefan Schwarz, der will das nicht mehr. Und ich sagte, okay, aber ich habe einfach keine Lust auf Tom Cruise, ich will nicht. Aber komm mal hin. Und dann bin ich hingegangen, habe das gemacht, für einen befreundeten Produzenten habe ich da gesprochen und dann habe ich 6 Tage später den Anruf gekriegt, ja, die wollen dich haben. Ich habe gesagt, ich habe doch gesagt, dass ich das nicht mache. Ich mach's nicht. Und Und dann habe ich gesagt, das kannst du nicht machen. Ich sage, doch, das mache ich. Ich habe euch das gesagt. Also ihr könnt ja gerne mit meiner Stimme dann irgendwie angeben oder was weiß ich. Ich habe keine Lust, ich mag das nicht. Und dann hat der Synchronregisseur, der kein Synchronregisseur war, das war Edgar Reitz, der ist bekannt durch die Heimat, der hat mich angerufen und hat gesagt, er möchte sich mit mir treffen, denn meine Ablehnung wäre die ideale Voraussetzung für das Synchronisieren von Ice White Shut. Und dann habe ich gesagt, das ist nett, ich lerne Sie gerne kennen. Es war wirklich ein sehr schönes Gespräch und ich habe gesagt, Herr Reitz, ich weiß, Sie sind ein ganz toller Regisseur, ich finde Sie super, aber ich mache es nicht. Hm. Aber
warum ist das eine tolle Voraussetzung, Nein zu sagen?
Ja, das fand er, weil dieser Film ja sehr sperrig ist und weil Stanley Kubrick halt was ganz Besonderes ist. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass der Kubrick, vielmehr Christiane Kubrick, sich total festgelegt hatte. Und so haben die wieder angerufen und haben dann letztlich gesagt, wie viel? Und dann habe ich gesagt, habe ich einen Preis genannt, der damals aberwitzig war.
In der Hoffnung, dass sie dann sagen, ja, dann nehmen wir jemand anderes.
Genau.
Wirklich?
Krass. In der Hoffnung, dass sie sagen nein. Ich habe den Preis aufgerufen und die haben gesagt, sofort am Telefon, ja, okay, machen wir. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch eine Bedingung, die Aufnahmen dürfen nicht länger als 10 Tage dauern, denn ich möchte das nicht länger machen, das ist okay. So.
Hammer.
Und die Aufnahmen dauerten 21 Tage und dann passierte wirklich etwas, wo ich dachte, wow, da hat das Schicksal mir nochmal einen ganz anderen Ritterschlag gegeben, weil das war wirklich eine sensationell schöne Erfahrung, weil es natürlich eine ganz andere Form von Synchronisation war. Aber auch da, und dann bin ich da irgendwie weitergerutscht und wollte es dann jahrelang nicht, habe mich dem immer verweigert und es gab immer irgendwelche Zwänge, dass ich das weitergemacht habe. Und ich dachte auch, dass das eben damals auch noch mein Ego, ich dachte, ich weiß nicht, ob das mit dieser Scientology und Patrick Winchewski und das so zusammenpasste. Und da gab es eben auch irgendwann mal einen Moment, wo ich dann wirklich sagte, jetzt habe ich die Faxen dicke, jetzt lasse ich mich nicht mehr kontrollieren, jetzt grenze ich mich ab, jetzt möchte ich nicht mehr, dass abends die Files nach Hollywood geschickt werden und sich kontrolliert werden, das möchte ich nicht mehr.
Ja, wirklich?
Ja, ich möchte das nicht mehr. Es gab ein Schlüsselerlebnis, also wo ich dann, weiß nicht, also das ist wahrscheinlich jetzt für die Zuhörer nicht so interessant, aber wo es eben einen Take gab, der ein Neunzeiler war, den ich dann 33 Mal gemacht habe. Und am nächsten Tag komme ich hin und dann wird mir gesagt, nee, den müssen wir nochmal machen, weil guck mal, da war ein kleiner Atmer, der stimmte nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir den Atmer gesondert, den setzt man dann ein. Amerika will es in einem Fluss haben. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn Amerika das will, ich setze mich unten in die Kantine. Ich kann nicht mehr. Ich mache das nicht. Mhm. Es ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung.
Das sind ja alle Sachen, die man schneiden kann.
Genau. Das ist nicht in Ordnung. Und habe ich mich unten in die Kantine gesetzt. Und dann kam der damalige Firmenchef und hat gesagt, mach doch keinen Ärger, komm wieder hoch. Ich sagte, nein, nein. Und zwar, ich will auch nicht das Geld haben. Ich möchte einfach gehen. Wenn das so weitergeht, möchte gehen. Und der Firmenchef war irgendwie sehr wach und hat gesagt, nee, du bleibst. Und danach habe ich gesagt, jetzt ist es gewesen, jetzt hören wir auf damit.
Nie wieder Tom Cruise.
Nie wieder Tom Cruise. Und dann habe ich eben aus Hollywood den Anruf bekommen und haben gesagt, das geht nicht. Du musst weitermachen, was sind deine Bedingungen? Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Bedingungen, ich habe nur Wünsche. Ich bin kein Mensch, der Bedingungen stellt, sondern ich möchte einfach nur Wünsche erfüllt haben und ich möchte einfach einen respektvollen Umgang. Mhm. Und seitdem ist Ruhe im Karton.
Und die haben dir ein gutes Angebot gemacht, obwohl du die Filme, die ganz actiongeladen sind, wo er die ganze Zeit durch die Gegend fliegt und seine Stunts selber macht, die findest du persönlich, privat nicht so gut.
Nee, die sagen mir nicht so viel. Aber im Laufe der Zeit ist es dann doch so gekommen, dass ich das irgendwie beachtlich fand, was er gemacht hat. Und dass er im Augenblick für den Ehren-Oscar nominiert ist und ihn auch bekommt, kann ich jetzt nach den Erfahrungen, die ich jahrelang mit ihm gemacht habe, nicht nur schlecht finden. Tatsächlich war es so, dass nach der Corona-Epidemie Top Gun, Mission Impossible 7 die amerikanische Filmindustrie gerettet haben und er explizit auch für die Gewerke sehr stark eintritt, also für das Stunt-Gewerk natürlich, aber auch für andere und explizit auch für die Schauspieler sehr stark eintritt. Und das ist wirklich erstaunlich. Also, und die Filme Mission Impossible 7 und 8 kreisen ja um das Thema KI. Und meiner Meinung nach nimmt er das sehr ernst und ich glaube, er überreißt auch, was die Folgen für das Denken und für das Handeln sind. Und deshalb hat er das so stark thematisiert, hat sogar noch, und man muss bedenken, er hat Mission Impossible entwickelt mit Leuten, da war das Thema KI noch nicht so in aller Munde, wie es im Augenblick ist. Also vor ungefähr 4-5 Jahren ist das projektiert worden. Mhm. Und dann im ersten Mission 7 umgesetzt worden und in Mission 8 hat er sogar noch wirklich einige Szenen nachdrehen lassen, um eben, sag ich mal, die Aktualität der KI und der KI-Entwicklung zu bedienen.
Also bei Tom Cruise ist es ja tatsächlich so, wenn man sich Interviews von ihm anguckt, bei ihm wird immer geraten, von der Versicherungsgesellschaft aus, lass das mal jemand anderen machen, und er sagt, nee, mach ich selber, und bricht sich dann alle Knochen und hängt dann am Helikopter und der macht ja alles selber.
Ich glaube, das ist bei ihm auch so eine Form von, natürlich ist es eine große Form von Eitelkeit. Ich glaube, dass er aber einfach das, es gibt in ihm etwas, wo er etwas herausfordern möchte. Und da weiß ich gar nicht, ob ich das so schlecht finden kann. Also, weil es ist natürlich schön, dass man sagt, ich möchte mal probieren, was passiert, wenn. Mhm. Und natürlich wird das im Nachgang auch aus kommerziellen Zwecken dann sehr stark ausgewertet. Aber eigentlich so vom Denken her, ein bisschen Wahnsinn tut doch jedem gut, glaube ich.
Ja, und einfach über seine Ängste hinweggehen, so wie du es auch in deinem Leben immer wieder gemacht hast. Ja. Sonst wärst du jetzt nicht da, wo du bist. Mhm. Ich kann mich erinnern, 1994 kamen 4 Hochzeiten und ein Todesfall raus. Mhm. Und ich habe diesen Film auf VHS-Kassette 50.000 Mal hintereinander geguckt und ich kann deine Takes quasi alle mitsprechen. Ja. Und dann habe ich dich letztes Jahr kennengelernt, weil du bei meinem allerersten Synchroncasting dann Regie geführt hast und ich bin da reingegangen mit... Ich werde das niemals bekommen. Ich bin eine Radiomoderatorin, die irgendwann mal ein bisschen Schauspielunterricht genommen hat. Ich kann das den SchauspielkollegInnen nicht wegnehmen. Ich bin nicht so gut. Ich werde immer im Hintergrund irgendwas machen. Und dann hast du gesagt, nee, passt. Und ich frage mich bis heute, warum du das gemacht hast.
Na, aber das ist ja was ganz Besonderes eigentlich, wenn die Schwierigkeit ist, glaube ich, in allem, was man tut, also jedenfalls künstlerisch, und das nenne ich eben auch gesund, oder der Kampf, bei sich selbst zu bleiben. So. Und die Umstände, die man durch unsere Branche hat oder durch unterschiedlichste Lebensbedingungen, bringen einen immer dazu, dass man von sich selber wegkommt. Und ich glaube, viele Schauspieler fangen bei dem Punkt an, wo sie eigentlich völlig bei sich sind. Dann kommen irgendwie äußere Umstände, dann kommt die Ausbildung und dann werden sie völlig weggetrieben, auch von den Bildern und von den Erwartungen und was weiß ich. Und irgendwann durch ihre Reife kehren sie langsam wieder Stück für Stück zu dem Eigentlichen, zu dem Ursprünglichen, zu dem Direkten zurück. So. Und wenn so ein Mensch wie du da kommt, der möglicherweise gar nichts damit am Hut hat und sich einfach hinstellt und sagt, hier bin ich, dann ist diese Eigentlichkeit sehr einnehmend. Und das ist dann ein sehr wertvoller Faktor. Gewissermaßen bist du wider Willen bei dir geblieben und hast es gemacht. Und
ich wurde ja nur gebucht, weil ich französischen Akzent machen sollte, der im Endeffekt gar nicht gefragt war.
Nee, nicht nur das, sondern es ist auch nein, das stimmt nicht. Da ist auch noch die Stimmfärbung, da ist der Charakter drin. Und das ist eine Vielzahl von Sachen. Und ich glaube, das macht es dann eben auch aus, dass Menschen bei sich bleiben und dass sie nicht immer versuchen zu entsprechen. Ja, du hast versucht zu entsprechen, das ist natürlich klar, aber trotzdem ist es dir ja nicht gelungen. Du bist einfach bei dir geblieben, du konntest nur das tun, was du tun konntest. Ja. Und insofern gereicht es dir als Kompliment. Das hast du dann gut gemacht, weil dass da trotzdem irgendwie eine Energie durchging, die sich vermittelt hat, die da war, und das ist es eben. Ja. Und die großen Leute, die großen Schauspieler, die großen Maler, die großen Synchronsprecher auch, bleiben in Wahrheit nur bei sich. Also die stehen einfach für sich und versuchen einfach nicht etwas anderes zu sein, etwas herzustellen, oder sie sind das, was sie sind.
Ich schwärme immer noch von der Arbeit mit dir, bei anderen KollegInnen, weil ich da einfach so viel gelernt habe, weil du hast gesagt, konzentriere dich nicht zu sehr auf das Lippensynchron, konzentriere dich auf die Emotion vom Original. Ja. So, versuch die Emotion zu spüren. So, und dann gehe ich dann aber zu anderen RegisseurInnen, ne, weil man hat ja jeden Tag mal hier, mal da, Serie, Film, Jobs. Und dann sind aber einige, die sagen so, ja nee, du musst es genauso machen wie das Original. Und der Amerikaner spricht natürlich anders wie die deutsche Person. Ein Amerikaner sagt ja, hey, how are you doing? Und der Deutsche sagt so, hey, wie geht's? Ja. So, sonst klingt das ja unnatürlich.
Also, wenn ich überheblich wäre, würde ich sagen, das sind Dummköpfe, weil ich glaube, dass dass das Entscheidende ist ja immer, das wird ja nicht imitiert, sondern es wird eine Haltung wiedergegeben. Und du als Sprecherin hörst mit den Augen. Und das versuchst du durch deinen Körper durchzugeben und einfach wieder abzugeben. So. Und das ist das, worauf es meiner Meinung nach ankommt. Und wenn du die Haltung bedienst, dann bedienst du das, was der Schauspieler auf der gegenüberliegenden Seite wollte. Mhm. Und du musst ja nicht die Stimme nachmachen, sondern du musst das verfolgen, was will dieser Schauspieler. Und das ist ein Unterschied. Und deshalb, und die guten Synchronregisseure, die wissen das auch und die machen genau das.
Mhm. Aber du hast es vorhin schon angesprochen, KI ist ja gerade in unserer Branche ein ganz großes Thema. Und jetzt gab es dann auch die gute Nachricht, dass Netflix jetzt einen Vertrag unterschrieben hat, dass man da abgesichert ist, dass man seine Stimme nicht oder auch sein Schauspiel vor der Kamera nicht weggenommen bekommt, sondern nur mit Erlaubnis, mit Klauseln. Da wurde ganz lange mit dem BFFS drüber gesprochen und diskutiert. Wie stehst du zu KI? Die einen sagen, es dauert noch 10 Jahre, wo man unseren Job machen kann. Und weil du es gerade nochmal gesagt hast, es geht um die Haltung und eine KI kann keine Haltung geben.
Das ist ganz bestimmt so. Also es gibt übrigens noch einen Sprecherverband, das ist der VDS, der hat KI-Klauseln schon vor 2 Jahren entwickelt und dem BFFS praktisch auf ein Silbertablett dargereicht. Das wird jetzt endlich umgesetzt, das ist super, das ist ganz schön. Ich glaube, dass für diesen kleinen Bereich, den wir in der Synchronisationsbranche haben, die KI nicht durchdringen wird. Und aus dem, es gibt einen ganz einfachen Grund, die KI ist zu teuer. Und das Antizipieren von deutschen Synchronisationen ist in Deutschland so eingeübt, auf einem relativ hohen Niveau eingeübt, dass ich bezweifle, dass die KI dort rankommt. Und das betrifft die Originalität der Texte, also die Umwandlung von einer Sprache X in das Deutsche. Und das betrifft aber auch den Umgang der Sprecher, die eben die Haltung, wie die Haltung präsentiert wird, und das betrifft den Fehler. Die KI will keine Fehler machen. Die Fehler sind aber das, was das Einzigartige ausmacht. Und die Fehler sind das, was Bedeutung hat. Mhm. Die Missverständnisse, die kleinen Ausrutscher, die irgendwie so gegeben sind, die dir passieren beim Sprechen oder beim Singen, wie auch immer. Das sind aber die Dinge, die toll sind.
Die Nuancen,
weil sie nicht berechenbar sind. Und ich glaube, deshalb hat die KI jedenfalls in der Synchronbranche keine Chance. Ich glaube, dass die KI ein ganz nützliches Werkzeug für viele Sachen ist. Also ich habe einen Freund, der hat jetzt gerade eine Anwendung entwickelt und sie mir vorgeführt und ich habe gedacht, Wahnsinn, toll. Ja, also toll, weil es Türen öffnet für neue Geschäftsmodelle, weil da können unterschiedliche Beratungsmodelle entwickelt werden und so. Ist überhaupt nicht der Feind. Es ist nur die Gefahr, dass man die Originalität und das Originäre verliert. Und das ist eben, das ist dann wirklich schon fast eine philosophische Frage, wie das unser Zusammenleben dann bestimmt, wenn wir keine berechenbaren Größen der Einzigartigkeit mehr haben.
Mhm. Wir hatten im Off-Off-Gespräch drüber gesprochen, dass die KI ja noch ganz andere Probleme kreiert. Also dass man mittlerweile nicht mehr weiß, wenn man Bilder sieht aus Kriegsgebieten, ist das jetzt wirklich passiert, diese Explosion, oder ist das ein KI-generiertes Video? Mhm. Und solche Videos gibt's immer mehr. Oder dass man vielleicht in der Zukunft oder mittlerweile schon erpresst wird. Man braucht ja einfach nur Videos, keine Ahnung, von Social Media zu nehmen, durch eine KI zu jagen und guck mal, die Person hat das und das gemacht. Die Person war aber nie vor Ort. So.
Ich glaube, dass wir uns in den Bildern verlieren und das finde ich echt problematisch. Also ich nutze auch Instagram, klar, das ist ja logisch, aber wenn ich da so gucke und wenn ich dann so bestimmte Beiträge sehe, da denke ich, das ist Wahnsinn. Wer soll das alles verarbeiten? Und wer soll auf jede Sache ein richtig oder falsch draufdrücken? Und diese Verunsicherung, die da entsteht, die ist halt wirklich gesamtgesellschaftlich riesengroß. Und ich empfinde das als extrem ungesund. Ich weiß nicht, wie man diesen Dammbruch, der da entstanden ist, aufhalten kann, aber ich finde es eben wirklich schwierig. Und das ist übrigens auch in der Aufregung, die es um Donald Trump gibt. Donald Trump ist einfach ein Mensch, der völlig erratisch dort vorgeht, der impulsiv ist. Aber die Aufregung, die um ihn entsteht, die ist unverhältnismäßig. Es ist halt ein Typ, ein Präsident, der hat eine Macke. Aber jeden Morgen wacht eine Empörungsgesellschaft auf und sagt, oh, hast du gesehen, was der Trump? Das heißt, sie sind im Augenblick schon wieder eigentlich in dieser Dynamik. Sie regen sich über etwas auf, wo sie sich gar nicht drüber aufregen müssten, wo man innerhalb von 4, 5 Sätzen ganz glasklar erklären kann, worum es geht. Und das erzeugen diese Bilder, dass immer wieder wird eine Aufregung stimuliert, immer wieder wird eine Katastrophenlust hervorgerufen, immer wieder wird geschämt, immer wieder wird irgendetwas angeregt, worüber du dich aufregen kannst, immer wird ein Impuls gesetzt, mit dem du dich verbinden musst oder auch nicht. Du musst auf eine SMS sofort reagieren, wenn du nicht reagierst, ist es im Kommunikationsverhalten möglicherweise falsch. Das heißt, du bist in einem mentalen Unruhezustand. Und den weiß ich nicht, wie das zukünftig mit vielen KI-Anwendungen aussieht. Mhm. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu steuern. Wir haben jetzt die Möglichkeit, selbstbestimmt da rein zu grätschen. Ja? Aber ich bin mir nicht sicher, wie der Ausgang ist, global gesehen. Da ist das Synchron nur ein so ganz kleiner Mini-Baustein.
Ja, das war auch heute Morgen Thema tatsächlich im Ensemble-Termin. Ensemble ist ja, wenn SynchronschauspielerInnen zusammenkommen und zu einer größeren Gruppe so einzelne Sätze bedienen in Filmen und in Serien. Und da haben wir auch genau über dieses Thema gesprochen, über KI, wie die Zukunft aussehen wird. Die einen haben gesagt, die wird übernehmen, die anderen haben gesagt, so auf gar keinen Fall. Es ist auf jeden Fall ein großes Thema, es ist eine große Angst da. Wie gehst du denn mit dieser Angst um, wenn du als Regisseur oder auch als Synchronschauspieler ins Studio gehst und dann diese Diskussionen immer wieder hörst? Weil du wirkst ruhig auf mich, so wie du es jetzt gerade erklärt hast.
Ja, ich glaube, dass man das rational angehen muss. Und ich glaube, dass über allem schwebt bei der KI, jedenfalls in unserem Bereich, immer die Betriebswirtschaft. Und da braucht man gar nicht mystifizieren. Und die Frage ist einfach, ist sie billiger, ist sie nützlicher oder nicht? Und ich glaube eben, in bestimmten Bereichen ist das nicht der Fall. Ich glaube, Verwaltungssachen, administrative Sachen, wie auch große Filmfirmen oder Companies hinter sich haben, da ist es bestimmt sinnvoll. Und ich habe jetzt da auch wirklich einige Beispiele vorgeführt bekommen, die sind wirklich grandios.
Pumuckl, da ist der Schauspieler gestorben und seine Stimme wurde...
Ja, aber das merkst du in der Anwendung, aber das geht einfach nur um das Backup. Es geht um die Strukturen der Firma, es geht um den Aufbau, wie ermittelt man das Produkt, aber die eigentliche Arbeit, also am Vordergrund, die wird, glaube ich, unberührt sein. Und ich glaube, dass diese Angst vor KI, die habe ich nicht, weil ich habe mich schon Anfang der 2000er Jahre mit Personalisierung beschäftigt und mit wie ist das, wie kann man Inhalte personalisieren, was passiert, wenn man eben solche Avatare entwirft und so weiter. Aber ich das war nie mein Ding. Und ich glaube sowieso, also ich selber bin oft sehr angstgesteuert und finde das nicht gut an mir. Und ich bemühe mich dann immer zu sagen, ey, nee, jetzt lass nicht die Angst über dich herrschen, sondern guck erst mal drauf, was wirklich ist. Und okay, ich bin jetzt ein bisschen älter und dadurch habe ich festgestellt, dass es immer Amplituden gibt, wo man totale Angst hat und dann gibt es wieder einen Aufschwung in den Branchen oder mit dir. Es gibt halt immer diese Intervalle und ich glaube, dass das noch nicht Ende des Lieds ist, dass die KI uns besiegt. Ich glaube, das wird ein ganz anderer Vorgang. Mhm.
Beim Schauspieler oder beim Schauspielberuf ist ja auch das Ego ein ganz großes Thema. Und ganz oft Menschen, die eben nicht im Schauspielberuf arbeiten, die benutzen das Wort Schauspielerin und Ego sehr schnell. Dabei geht es ja aber darum, wenn man richtig gut spielt, sei das jetzt vor der Kamera oder im Synchron oder auch in einem Hörbuchformat oder Hörspielformat, das Ego muss man ja in dem Moment tatsächlich zur Seite stellen.
Mhm. Ne? Ja. Im Idealfall.
Im Idealfall.
Ich glaube, dass es eigentlich das Schönste ist, wenn man das kann. Ich konnte es nicht immer. Ich habe mein Ego immer, habe immer so getan, als ob, aber letztlich hat mein Ego mich regiert. Ich glaube, das ist etwas, was man für sich in den Griff bekommen muss, meiner Meinung nach, um glücklich zu werden. Weil wenn du nur von deinem Ego gesteuert bist, läufst du immer ins Vergleichen und läufst du bestimmt in eine nächste Frustration. Du bist, was du bist und öffne dir die Möglichkeiten, die du hast und versuch damit umzugehen und baue daraus ein schönes Haus.
Aber das Ding mit dem Ego, wie hast du das für dich selber in den Griff bekommen? Weil das fängt ja im Kopf an. Ich meine, wenn man mit Hollywood streitet, weil die einem Geld geben wollen, viel Geld, wo man denkt, kriege ich eh nicht, kriegst du dann doch, für Tom Cruise. Und Deutschland hat ja wirklich einer der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Synchronbranche. Dann sprichst du auch noch Hugh Grant. Und ich glaube, du hast mir auch mal erzählt, dass Hugh Grant auch sehr begeistert von dir ist.
Ja, das ist er ja.
Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, du bist besser als ich. Aber das ist natürlich seine Art des Umgangs. Er ist sehr pointiert und auch sehr charmant.
Der typische Brite.
Ich glaube nicht, dass ich besser bin als er. Wirklich nicht. Ja. Wirklich nicht.
Aber wie bist du dann in den 90ern oder Anfang 2000er Jahren damit umgegangen? Da ist ja wirklich ein Film nach dem anderen gekommen. Also die machen ja immer noch viele Filme, aber halt weniger, als das sonst war. Wie bist du damit umgegangen, wenn Leute dann gesagt haben, du bist der, oh mein Gott?
Zu mir hat keiner gesagt, du bist der, oh mein Gott, weil ich einfach immer unterm Radar durchgeflogen bin, weil ich mich immer so ein bisschen unauffällig gehalten habe, weil ich mit dem Synchron tatsächlich nicht so viel anfangen konnte und weil ich genau in dieser Zeit unglaublich viel mit mir zu tun hatte. Beziehungsdramen, Identitätsfragen, wo geht's hin, die Regiearbeit, natürlich war ich auch eitel und natürlich haben mich bestimmte Sachen auch gefreut und so, klar, und mein Ego wollte immer mehr und aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe so rumlaboriert, dass ich von vielen Sachen überhaupt nichts mitbekommen habe. Ich habe auch gar nicht überrissen, was das für eine Dimension ist bei Tom Cruise, bei Hugh Grant wusste ich es nach einer Weile, dachte ich, ja, ist schon cool und so, aber ich habe das gar nicht so, ich habe das erst viel später eigentlich richtig kapiert, dass das ein Teil meiner Biografie ist, den ich gar nicht so ernst genommen habe, um ehrlich zu sein. Und jetzt ist es ein Teil meiner Lebensgeschichte. Und in der Nachbetrachtung oder wenn man in der Rückschau so drauf sagt, oh, ist ja gar nicht so schlecht. Also das kann man schon mit umgehen. Aber mein Ego ist echt, war wirklich ehrlich gesagt eine Bremse. Ich hätte viele Sachen einfacher haben können, wenn nicht dieses Ego, dieses Wollen. Warum eigentlich? Man möchte irgendwie was Großes erreichen. Man will den Status. Man will dies. Man will das. Aber letztlich ist es eigentlich völlig egal. Also es ist völlig egal, weil der Moment, in dem man was macht, das ist eigentlich das Ding. Ich habe das irgendwie gespürt. Ich habe so Tourneetheater gemacht mit einem Typen, der jetzt schon leider gestorben ist, war ein ganz toller Schauspieler. Und der hat auf seinem Theaterhof Priesenthal nannte sich das, hatte der den Probenraum. Wir mussten dort hin und dort proben in Bayern, in der Nähe von Burghausen, Mühldorf war das. Und die erste Durchlaufprobe war vor den Kindern des Theaterhofs. Also wir haben die Belungen gespielt, wir haben, was weiß ich, irgendwelche schweren Schillerstoffe gespielt. Und wie die Kinder reagiert haben, da kannst du dein Ego irgendwo sonst wohin schießen. Mhm. Ja?
Die sind ehrlich.
Die sind ehrlich. Und das war, und ehrlich gesagt, das war so schön. Mhm. Das war so unvergleichlich, weil ich dachte, das ist wirklich völlig wurscht, wie du jetzt denkst, dass du sein müsstest. Wenn das direkt reagiert oder wenn das anspricht oder wenn die danach was zu sagen haben, ist doch alles gut. Mehr brauchst du doch gar nicht.
Ja, es geht ja im Endeffekt darum, dass wir wahnsinnig dankbar sein könnten, dass wir einen Beruf machen, den wir mögen und der abwechslungsreich ist. Also, dass wir nicht morgens aufstehen und sagen so, oh Gott, wann ist endlich Freitag? Wann kann ich endlich mit diesem Büro-Kacke aufhören? Mhm. Sondern wir suchen uns etwas aus, wo wir immer in andere Rollen reinschlüpfen können. Und es immer herausfordernd ist. Es wird nicht langweilig.
Ich glaube, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich habe, als ich noch klein war, sehr, sehr viel im Einzelhandel gearbeitet. Und ich habe im Karstadt in der Müllerstraße im Wedding habe ich Obst verkauft und ich habe damit wirklich mein Geld und meine Ausbildung finanziert, aber auch schon viel früher, mit 14 habe ich angefangen.
Deine Schauspielausbildung?
Ich bin ja Autodidakt, aber dass ich überhaupt immer Autodidakt sein konnte und ein paar Sachen so nebenbei machen konnte, verdanke ich dem Obstverkauf.
Ah ja.
So, und da gab es eine Verkäuferin, ich glaube sie hieß Pönlein, nennen wir sie mal Pönlein, ich glaube sie hieß Pönlein, ich weiß nicht mehr so genau. Und es gab einen langen Samstag, wo ich gerannt bin wie ein Verrückter und immer nachgeladen habe. Es gab Sonderangebote und vor allem gab es Tomaten, rumänische Tomaten. Und die musste ich so palettenweise immer nachschütten auf dem Tresen, von dem sie aus runter bedient hat. Und ich war fix und fertig. Ich bin nur gelaufen, die Schlange war riesenlang und ich bin immer gegangen und habe Frau Pönlein bedient. Und irgendwann hat sie gesagt, mehr, ich brauche mehr. Und dann habe ich das reingeschüttet und immer reingeschüttet. Und hat sie gesagt, was ist denn mit meinen Tomaten, Patrick? Und dann habe ich gesagt, Frau Pönlein, Entschuldigung, das sind nicht Ihre Tomaten. Die gehören Karstadt. Und dann hat sie, obwohl die Schlange da war, hat sie gesagt, nee, Patrick. Es ist ganz anders. Wenn es nicht meine Tomaten wären, dann könnte ich sie nicht verkaufen.
Ach so.
Und dieses Mantra ist irgendwie gut, weil es kommt auf den Blickwinkel an. Du kannst immer sagen, du bist fremdbestimmt. Aber wenn du es zu deinem machst, kann dich auch niemand fremdbestimmen. Mhm. Wenn du für dich entscheidest, das ist gut, Leute im Taxi durch die Stadt zu fahren, dann ist das gut. Mhm. Dann bist du frei. Wenn du entscheidest, es ist gut, am Bürotisch zu sitzen und Versicherungen für andere Leute zu deklinieren, dann bist du frei. Mhm. Es kommt nur darauf an. Also, und so ist es auch mit dem Schauspieler. Wenn du als Schauspieler nicht anerkennst, es ist gut, hier in diesem Moment zu sein und das zu machen und nur das, dann wirst du auch nicht glücklich. Du wirst einfach nicht glücklich, wenn du denkst, du müsstest einfach mehr tun oder du müsstest das andere tun. Nein, du tust das. Und das, und du bezwingst gewissermaßen dein Ego. Und ich habe so lange geschuftet, um diesen Punkt zu erreichen, und ich habe ihn immer noch nicht hundertprozentig. Aber ich freue mich, wenn ich den Moment erwische, wo ich sage, ey, super. Jetzt. Ich hatte neulich auch so eine Synchronregisseurin, die da irgendwelche komischen Sachen gemacht hat, und dann habe ich gedacht, was, das ist ja verrückt. Verrückt, die will nur ihren Status da zementieren. Und, aber ich bin dann gegangen einfach. Also ich habe gesprochen und bin gegangen. Ich brauchte nicht mal eine Bemerkung. Es hat mich überhaupt nicht. Ich habe gedacht, nö, Quatsch, soll die doch machen.
Also, wie kriegst du das hin? Das einfach abzuspalten?
Durch den Blickwinkel. Mhm. Weil du musst ja nicht denken, dass du zum Beispiel du, Wenke, du hast ein fantastisches Leben. Ich weiß das von dir. Du hast so viele Sachen in dir gesucht und du hast versucht, bestimmte Dinge herauszufiltern in deinem Leben und auch dich selber zu betrachten. Das sind verschiedene sogenannte Krankheitsbilder. Und du hast selber dir hier auch eine Identität gebaut. Und in dem Moment, wenn du dich darauf beziehst und sagst, ey, das ist meins, dann ist es doch alles gut. Mhm. Dann ist es doch gut. Also natürlich kann es das hier beendet sein, das Radio kann pleite gehen, aber hier im Moment ist es doch alles in Ordnung. Mhm. Und ich glaube, das muss man sich aber freikämpfen, weil man immer irgendwie Bilder um sich herum hat, die dich relativieren, die sagen, ja, Wenke müsste eigentlich woanders sein. Wenke müsste die Samstagabendshow haben. Nee, die sitzt hier mit Patrick Winczewski und redet. Das ist doch in Ordnung. Mhm. Also, und ich glaube, das ist die Kunst. Das ist der Weg. Also ich fighte da echt hart rum, mir immer wieder das mir klar zu machen. Nee, komm, lass mal.
Ja, ich mache das auch so. Deswegen mache ich diese Dankbarkeitsübungen, dass ich mir immer aufschreibe, so, okay, was war schön an diesem Tag, der eigentlich total kacke war, meiner Meinung nach. Und dann merke ich, das war gar nicht so scheiße. Alleine, wenn mich ein Hund anlächelt auf der Straße und ich gerade in Hundekacke, keine Ahnung, reingestampft bin. Und dann ist der süße Hund, der guckt mich an. Und das war schön. Ja, das war ein schöner Moment.
So ist es. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass du, natürlich hat es mit Wahrnehmung zu tun. Und das hat auch, also ja, hat mit Wahrnehmung zu tun, und es hat eben auch damit zu tun, dass du das irgendwie von einem anderen Blickwinkel ansiehst, und so ist es eben. Du, irgendwie musst du da immer einen anderen Standpunkt einnehmen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht.
Es ist harte Arbeit. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag aufstehe und sage, jetzt wird ein geiler Tag. Es sind ganz viele Tage, wo ich denke so, oh Gott, wieder dieser Kampf mit mir selber. Was machst du, wenn du sowas hast? Du hast es jetzt ganz am Anfang schon angesprochen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, weil du so viele schlaue Sachen sagst.
Nee, komm mir auf.
Das ja, ist aber so. Du sagst viele schlaue Sachen. Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, weil wir ja während wir die Serie The Veil gedreht haben, wo du mein Regisseur warst und auch eine Rolle gesprochen hast, hatten wir natürlich auch dazwischen Deep Talk. Und da hast du mir natürlich auch von deinem Leben erzählt. Wir haben uns gegenseitig von unseren Leben erzählt. Du hast mir auch einen Teil von deiner Geschichte erzählt, also deine Geschichte, die dich gemacht hat, die Person, der Patrick, der du heute bist. Und du hast jetzt ganz kurz nur angesprochen, du hast keine Schauspielausbildung gemacht, also komplett autodidaktisch.
Absolut, ich habe nichts gelernt, gar nichts. Ich bin in alles immer reingerutscht, und ich bin durch alles immer, wie der Regieberuf, durch Krisen bin ich in neue Formen gekommen, Krisen haben mir den Weg gewiesen. Also, und ich bin in den Schauspielberuf eigentlich nur aus Notwehr gekommen und auch da eben ohne irgendeine Ausbildung und mit viel Glück sicherlich. Und ich habe es dann irgendwie weitergemacht. Und
weil du ein Sunnyboy warst.
Damals war ich Hausbesetzer, und das war mein großes Glück. Ich habe, das war ja eben meine andere Identität. Ich habe ein Haus besetzt oder eine Fabrikhalle mitbesetzt in einer Pankehalle, das war ein Wedding, da haben wir Theater gespielt. Bin ich mehr oder minder gezwungen worden, da mitzuspielen. Von Freunden habe ich mitgespielt. Das Ding war ein totaler Flop. Und in dieser einen Aufführung, bei der ich mich weigern wollte zu spielen, weil da nur 5 Zuschauer waren, ich sage, ich spiele jetzt nicht, es ist heiß, habe keinen Bock mehr, will ich nicht mehr. Da saß ein Regisseur, und der hat dann doch diese Vorstellung sich angeschaut und hat danach gesagt, du, hör mal, ich mache gerade was in einem Theater, hast du da Lust mitzuspielen? Und ich habe gesagt, wie viel? Und er hat gesagt, wie viel war's? Ich sag, wie viel verdient man da? Ich bin pleite. Mhm. Dann hat er gesagt, na, du kriegst 80 Mark am Tag, am Abend. Und ich sag, wie bitte? 80 Mark? Mach ich sofort. Mhm. Und das war der Grund. Das war
abgefahren.
Das war der Grund. Und dann habe ich da mitgespielt. Ich hatte wirklich überhaupt gar, auch da überhaupt gar keine, ich hatte schon ein bisschen Ahnung, aber ich hatte nicht so viel Ahnung. Und das war die Welturaufführung der unendlichen Geschichte von Michael Ende.
Nein.
Und ja, ich habe den Atreo gespielt und das war dann, ja, und darüber bin ich dann irgendwie so zum Schauspiel gekommen und habe das dann weitergemacht und Stück für Stück immer wieder diese Begegnungen gehabt, die mich dann weitergeführt haben.
Das haben wir gemeinsam, das ist abgefahren. Also ich habe zwar was gelernt, ich bin gelernte Pädagogin, aber in den Medien bin ich auch nur durch Krisen gelandet. Ich hatte Liebeskummer und war dann auf einmal Luxemburg bekannteste Radiostimme, weil ich ein Casting gewonnen habe. Völlig Liebeskummer, besoffen, dieses Casting gemacht auf einer Party.
Wirklich?
Also auch so wie du, immer mit Krisen.
Aber Moment, wieso Radio Luxemburg? Also wie bist du zu diesem Casting gekommen? Aus was für einem Grund?
Ich war auf einer Party. Ich habe 2 Wochen lang so ein Jugendliche betreut im Sommer, um mir was dazu zu verdienen, damit ich in den Urlaub fahren kann. Dann bin ich mit einer Freundin zum Schluss auf diese Party gegangen abends, die von dieser Gemeinde, von diesem Dorf organisiert wurde. Und da war der größte Jugendsender Luxemburgs, der hat dann den Radiostar, den neuen, gesucht. Und hat meine Freundin gesagt, hier Labertasche, ich melde dich mal an. Ich so, nein, ich bin besoffen, ich habe so Liebeskummer, ich kann nicht. Und dann habe ich in dieses Mikrofon gelallt und ich bin immer eine Runde weitergekommen. Das ging 3 Monate lang und dann habe ich das gewonnen.
Wahnsinn.
Ja. Also so, aber wie bei dir.
Wahnsinn. Und dann hast du täglich Programm da gemacht oder was? Oder?
Genau, dann habe ich eine Sendung gewonnen, wollte dann aber Medienwissenschaften in Bonn studieren, habe da tatsächlich das beste Medienwissenschaftsstudium nach einem Monat aufgehört, weil ich dann eine Festanstellung bekommen habe und habe gesagt, ich werde aber danach nochmal studieren, was Richtiges machen. Ich bin dann 12 Jahre dann geblieben da. Und auch beim Fernsehen bin ich gelandet, ja, Du siehst okay aus. Hast du Ahnung von Musik? Ich glaube ja, dass ich Ahnung von Musik habe. Ja. Und dann habe ich dann auch noch da so Videos anmoderiert. So wie.
Und wann hast du dich getraut zu sagen, ich bin Moderatorin bei Radio Luxemburg? Das war doch bestimmt ein Prozess. Also bei mir hat es lange gedauert, bis ich mir das eingestehen konnte, weil ich immer dachte, man muss was Solides, was Festes haben. Man muss eine Ausbildung haben, ein Studium oder irgend sowas.
Komm bis heute nicht drauf klar.
Wirklich nicht?
Also ich weiß es, es ist Teil meiner Geschichte, so wie du das, ich habe das gefühlt, als du gesagt hast, so Tom Cruise, dieses, ich will ihn nicht sprechen, ich spreche ihn trotzdem, Hollywood hat um dich gekämpft, es ist Teil deiner Geschichte, ganz lange brauchen, um das zu verstehen. Also ich habe dann, keine Ahnung, in Luxemburg ist klein, dann geht man aus, also als ich nach ausgegangen bin, jetzt will ich nicht mehr ausgehen, ich habe keinen Bock mehr, mal rücken. Und dann ist man in einer Runde, man trinkt, man unterhält sich übers Leben, hat Deep Talk mit Menschen, ich liebe Deep Talk scheinbar. Und dann kam die Frage, wie heißt du eigentlich, nach einer Stunde? Und es gibt nur eine Wenke in Luxemburg. Oh Gott, du bist ja die vom Radio. Und dann war das Gespräch, dann ging es nur noch um den Job.
Ja, das ist schrecklich, ja.
Und ich wollte den Deep Talk weitermachen. Ich fand das schade. Und deswegen habe ich dann auch, wenn ich in den Urlaub gegangen bin, mir immer vorgenommen, ich lüge und sage, ich habe einen anderen Job. Damit die Leute mich nicht auf meinen Job reduzieren.
Das kenne ich.
Deswegen. Also wenn Leute dich dann fragen, okay, was machst du?
Na, ich sage das nicht. Auf keinen Fall.
Was sagst du?
Ich sage, ich bin Regisseur und ich bin Sprecher. Aber ich werde das nie, von mir aus nie ansprechen, weil ich das dann eben auch so mitunter, es ist nicht bös gemeint, eine Einbahnstraße der Kommunikation finde. Oder allzu oft. Also allzu oft ist es eine Einbahnstraße und deshalb vermeide ich das.
Weil du bist ja mehr als nur diese Stimmen.
Also eben, und ich möchte ein Gespräch. Ich möchte nicht also man kann mich auch gerne ausfragen, das ist völlig okay und ich rede ja auch, zeigt ja dieser Podcast auch, ich rede ja drüber, aber. Aber irgendwie ist es dann im Gespräch, finde ich es nicht notwendig, dass man das thematisieren muss.
Weil man dann, also ich meine, andere Menschen haben Jobs wie LehrerInnen oder, keine Ahnung, PolitikerInnen oder so, wo ich mir denke, so okay, die haben, keine Ahnung, 5 Jahre studiert oder Mediziner. Und wenn man dann sagt, oh, Mediziner, nee, komm, erzähl mir mehr von deinem Schauspieljob, dann denke ich mir auch so, aber die Person hat doch so viel dafür gelernt und hilft anderen Menschen. Warum reden wir jetzt nicht mit der Person jetzt über ihren Job?
Und damit sprichst du was an, weil das ist natürlich auch so die Sache mit dem Ego, dass das macht mir momentan auch ein bisschen Schwierigkeiten, dass ich denke, ich bin, wenn ich mit meinem Ego so befasst bin, es ist wichtig, mich ernst zu nehmen, es ist wichtig, bei mir anzukommen, es ist wichtig, dass ich mich selber immer wieder neu kennenlerne, aber vor dem, was uns umgibt im Augenblick, an Bildern, an Katastrophen, an Negativvisionen, ist das echt hart, sich nur mit sich selbst auseinanderzusetzen. Da muss man schon ein bisschen den Blick nach draußen wenden. Mhm. Und den Anspruch habe ich schon. Also das ist im Moment auch so ein bisschen mein Leitmotiv. Ich denke, okay, du musst dich mit dir befassen, um etwas zu öffnen in deinem ganz speziellen Umfeld. Du musst lernen, du musst wahrscheinlich auch was begreifen, aber du darfst aus meiner Sicht nicht zu sehr immer an diesem Vorgang kleben. Du hast auch eine Verantwortung irgendwie im Außen, wie man das jetzt immer macht, wie man das vermittelt. Aber das ist eine andere Frage. Aber allein das Bewusstsein zu haben, klebt nicht zu sehr an dir. Wir haben den Klimawandel, klebt nicht zu sehr an dir. Es fallen Bomben, klebt nicht zu sehr an dir. Mhm. Geh hier mal in die Warschauer Straße und schau es dir an. Schau dir an, wie die Leute da liegen. Schau es dir an. Kümmere dich darum, guck dahin, sei nicht immer nur bei dir und bei dem, was du empfindest, sondern schau da mal hin und guck mal dann, wo du stehst. Und das ist, muss ich ehrlich sagen, das ist momentan ein bisschen mein Leitmotiv, weil mir das sehr stark zusetzt, dass wir in so einem Unsicherheitsgefühl sind und dass auch diese Kulturen, die wir aufgebaut haben, rede ich jetzt schon so wie so ein alter Sack, aber ich habe mich vorhin, als es um mentale Gesundheit ging, irgendwie in meinem Kopf in der S-Bahn, habe ich mich erinnert, dass ich bei einem der ersten Christopher Street Days war, weil ein Freund von mir hat mich dann wieder erinnert, der hieß Armin Golz, dorthin gegangen ist. Wir haben dafür gefightet, dass die Schwulen unterrichten dürfen, dass die Schwulen sich öffentlich zeigen dürfen, dass die Schwulen in Clubs gehen. Wir haben gesagt, Sexualität trotz AIDS ist in Ordnung.
Das waren in den 70er
und
80er?
70er, 80er, ja. Und wir haben darüber gefightet. Die Grünen sind dort gegründet worden. Wir wollten keine Bomben in Deutschland. Wir wollten keine Atomkraftwerke in Deutschland. Und das wird uns jetzt plötzlich einfach so genommen. Da wird so getan, als sei das kein Wert an sich mehr. Das beunruhigt mich zutiefst. Oder umgekehrt die ältere Generation, oder es wird so getan, dass die ältere Generation das nicht alles hätte auch auf dem Zettel gehabt und dafür gestritten. Ja, es wird so getan, als ihr habt das verursacht. Nein, wir haben gefightet. Es kommt nur eine andere Energie auf, die uns in eine Nicht-Diversität führt. Mhm. Und das beschäftigt mich momentan sehr, sehr stark.
Was machst du, wenn deine Ängste dich übermannen? Also in unserem Deep Talk während der Arbeit, wenn Pausen waren und die Technik hängen geblieben ist oder wir mal das Studio lüften mussten, haben wir unter anderem auch über Spiritualität gesprochen. Ja. Wir sind beide Menschen, die gerne in den Deep Talk reingehen, gerne auch wirklich wissenschaftliche Fakten mögen und trotzdem aber auch den Hang zur Spiritualität haben, wenn es denn hilft. Mhm. Und du hast da eine Frau, zu der du gehst, die dir wahnsinnig hilft.
Ja, also ich habe sehr, sehr viele Strecken meines Lebens mit der Esoterik verbracht oder mit der Spiritualität, wie man das immer auch taufen will. Und es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich mich dann dem abgewendet habe. Das ist ein ziemlich komplexer Prozess gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt ist mal gut. Und genau in diese Phase hinein habe ich dann eine Frau kennengelernt, die so kurios war, dass ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Also diese Frau habe ich zunächst nur übers Telefon kennengelernt. Die wollte von mir auch nichts wissen.
Aber wie hast du sie kennengelernt?
Über einen Freund, der hat gesagt, Patrick, du hast ein Problem, ruf die mal an.
Okay. Also wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ruf die mal an und dann habe ich die angerufen, habe gesagt, wir kennen uns nicht. Ich habe ein Problem. Und hat sie gesagt, ja gut, also dann fangen wir mal an. Ich sage, aber sie kennen doch mein Problem, muss ich auch nicht wissen. Und dann fing sie an, also mit Ritualen und mit Befragungen von irgendwelchen Kräften und sie hat ihre eigenen Bilder mobilisiert und dann wurde mir klar, Donnerwetter, das ist aber ein dickes Ding. Und bei dieser Frau bin ich nicht wöchentlich oder sowas, aber ich bin immer regelmäßig mit dieser Frau in Kontakt. Und wenn es dann eben Problemstellungen gibt, die ich nicht mehr bewältigen kann, dann steht sie zur Seite und meistens ist es ein Türöffner und in dem Gespräch dann eben auch wirklich heilend. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass man natürlich, jeder muss seinen Weg finden, zu entweder Mentoren oder Menschen, die einem irgendwie helfen können oder irgendwelche Techniken. Aber das ist, wer heilt, hat recht, hat Grönemeyer gesagt, der Bruder von dem uns bekannten Sänger. Und das ist in Ordnung. Und jeder muss seinen Weg finden. Und in dem Fall ist es halt für mich sehr glücklich. Also ich muss wirklich sagen, das ist fast verstörend.
Mhm. Ja, richtig schön, dass du so eine Person gefunden hast. Auch wieder, wie gesagt, am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Mhm. Bist du denn jemand, der schon mal Therapie versucht hat?
Ich habe unterschiedlichste Therapien probiert, von Atemtherapie, Psychotherapie. Ich würde nicht sagen, dass ich austherapiert bin, aber ich habe viel gemacht. Ich bin im Augenblick auch wieder in so einem Therapievorgang und ich würde das jedem empfehlen, weil man braucht eigentlich einen Spiegel. Man braucht ein Gegenüber, was einem vielleicht irgendwie andere Strecken und Wege aufzeigt, damit man freier weitergehen kann. Da ist doch ganz klar, dass man in bestimmten Situationen einfach nicht mehr weiter weiß. Es gibt einfach Sachen, die sind schmerzhaft. Also in meinem Fall ist es jetzt beispielsweise so, dass es so erscheint, als würde ein bestimmter Teil meines Arbeitslebens jetzt zu Ende gehen, weil ich der alte weiße Mann bin. Und damit muss man dann irgendwie auch zurechtkommen. Das muss man dann verarbeiten und muss eben sagen, was ist mein Ego, was brauche ich materiell, wie sieht das aus? Und da braucht man Hilfestellung. Das muss man nicht alleine schaffen. Da können Menschen einem wirklich auch helfen, die professionell sind und die sagen, pass mal auf, ich versuche dir dabei zu helfen, deinen Blick in die eine oder andere Richtung zu lenken.
Warum betitelst du dich selber als alter weißer Mann und sagst dazu aber dann schlaue Sachen und stellst dein Ego zur Seite?
Nee, das ist so, das ist was Brancheninternes. Also dass die Branche glaubt, dass es, und das ist auch gut so, dass die Menschen nicht älter als 60 sein dürfen, glaubt sie, weil sie glauben, sie wollen den Schwung und die Dynamik des Denkens irgendwie erneuern.
Also jetzt vor der Kamera?
Nein, hinter der Kamera vor allem. Also du bist im Fernsehen, ist es sehr stark. Also die Regisseurinnen, die über 60 sind, das sind übrigens auch die Frauen, die haben keine Ausnahmeerscheinung, dass sie noch weiter inszenieren dürfen. Und das ist ein bisschen Common Sense innerhalb der Redaktionen und innerhalb des Handelns von ganz bestimmten Sendern.
Das heißt, synchron ist jetzt das, was bei dir bleibt.
Das ist witzig, ja. Und das ist lustig und das bleibt so ein bisschen und natürlich noch andere Sachen, die ich so nebenbei noch mache. Aber die und im Synchron ist es eben das Lustige, wir haben was gemacht, aber weil ich eben auch ein bisschen outstanding war über die Jahre, ist es so, dass ich eigentlich bei den Leuten, die das synchron täglich machen, gar nicht präsent bin. Mhm. Und das ist lustig. Also ich bin momentan auf so einer Reise durch Synchron, so nenne ich das. Ich habe mich bei so einem Portal angemeldet, weil ich werde nicht gebucht oder ich wurde nicht gebucht. Jetzt werde ich gebucht und ich werde eben auch für kleine Sachen gebucht. Und das ist sehr, sehr spannend, weil ich dann wieder das Synchron entdecke, wie es jetzt geworden ist und was sind das für Menschen, die das machen.
Als Sprecher wieder.
Als Sprecher, ja. Also ich gehe da für 5 Takes irgendwo hin und spreche dann, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten natürlich. Und ich finde das sehr, sehr spannend, wie sich das verändert hat und wie die Leute sind. Und das ist für mich eine ganz großartige Entdeckungsreise.
Also erstens für die Menschen, die halt nicht in der Branche sind, da ein Tom Cruise oder ein Hugh Grant, die du am bekanntesten bist, die drehen ja jetzt keine 50 Filme im Jahr.
Nee. Und die Leute wissen auch nicht, dass ich die Stimme von Tom Cruise bin. Oder die wissen nicht, dass ich Hugh Grant. Und viele interessiert das auch gar nicht. Die haben eben ganz andere Parameter. Also und ich gehe in die Besetzungsbüros und sage, ich bin Patrick Winchewski. Ja gut, legen Sie die Unterlagen dorthin.
Wirklich?
Ja. Und
Also die neuen Aufnahmeleiter, ja. Das sind die uns buchen für die.
Aber da kann man jetzt auch wieder das Ego befragen und sagen, oh Gott, das wisst ihr nicht. Das ist aber so, das ist der Wandel, das ist die Industrialisierung, die verwalten so viele Produktionen, die haben das nicht kennengelernt, die kennen mich einfach nicht. Das ist ihnen ja gar nicht anzulasten oder sowas. Und das ist für mich jetzt eben ein Vorgang, wo ich sage, okay, ich versuche das mir wieder zu erobern, das ist auch spannend. Weil ich habe kleine Kinder, ich muss noch weiterarbeiten und möchte das auch gerne und das ist für mich ein sehr interessanter Vorgang im Moment.
Mhm. Ich finde es abgefahren, weil ich habe letztens eine Serie geguckt, also ich habe früher alles in Original geguckt, seit ich Synchron mache, gucke ich alles auf Deutsch und sehr gerne Arztserien, um dann auch die ganz komplizierten Worte aussprechen zu können, diese medizinischen Fachbegriffe und muss dann auch immer pausieren. Letztens bei Dr. House habe ich irgendwie ein Wort 10-mal aussprechen müssen.
Aber Wenke, woher dieser Ehrgeiz?
Ja, ich war schon immer fasziniert von Sprache. Also, total. Okay. Also Sprache fand ich immer ganz, ganz krass. Und dann habe ich eine Serie geguckt, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ich habe deine Stimme erkannt und du hast Spanisch gesprochen.
Ja.
Und zwar ohne Akzent.
Ach, das ist Zufall. Ja, natürlich.
Das Zufall, macht man so nebenbei.
Nein, nein, ich hab mal eine ganze Weile in Spanien gearbeitet, so eine Serie dort gemacht, Hotel Paradis hieß die, und da habe ich dann Spanisch gelernt und dann war ich oft in Spanien und ich hatte ursprünglich mal den Plan, nach vielleicht auch nach Mallorca zu gehen. Dann hatte ich da auch ein Angebot, mal als Producer und Produzent zu arbeiten. Das habe ich dann abgelehnt, bla bla bla. Dann habe ich mich verliebt in eine Deutsch-Italienerin. Dann habe ich Italienisch gelernt. Dann habe ich Spanisch wieder verlernt. Und dann musste ich, also es sind irgendwelche Restbestände von Spanisch und Italienisch sind noch in mir. So.
Na, das wollte ich dich nämlich fragen, weil, also für die Menschen, die es nicht wissen, die meisten deutschen SchauspielerInnen können vor allem Deutsch und Englisch. Mhm. Viele haben einen Akzent, wenn sie Englisch sprechen, viele aber auch nicht. Mhm. Und dann gibt es noch welche, die sind auch in einer Sprachberatergruppe, die dann noch eine andere Sprache können. Ja. Und dann kriegen SchauspielerInnen, die zum Beispiel jetzt nicht wie du Spanisch oder Italienisch können, da muss dann der Aufnahmeleiter, der dich bucht für diese Rolle, auch noch jemanden an die Seite stellen, der dir die Sachen vorspricht.
Das ist sehr charmant mitunter. Da sind dann ganz tolle Menschen, die sich nicht trauen, dich zu bevormunden oder so und sagen, es muss aber ein Film sein oder so. Und das ist sehr, sehr lustig. Also ich finde das sehr, sehr lustig.
Ich finde es auch völlig abgefahren, wenn ich da schon Französisch beigebracht habe. Und dann gucken die mich dann immer an, so GZSZ Schauspieler, die ich als Teenager noch gekannt habe. Und dann gucken die mich an und sagen so, habe ich das richtig gemacht?
Ja, siehst du mal.
Und in meinem Kopf läuft dann nur so ab, also mein Französischlehrer, der würde mich jetzt töten. Ja. Weil ich hatte immer eine 4, ich war nicht gut in Französisch, aber ich werde jetzt dafür bezahlt. Das ist schon ein bisschen
aber komisch. Durch Luxemburg hast du doch Französisch einfach dann...
Ich kann fließend Französisch.
Du kannst fließend Französisch, ja.
Aber mein Vokabular geht langsam flöten, weil ich sehr wenig Französisch spreche. Mhm. Ich verstehe alles, ich kann auch alles wiedergeben, aber so frei sprechen, da fallen mir die Worte manchmal nicht ein.
Ja, das ist aber normal. Du müsstest im Grunde genommen jetzt 3 Monate nach Paris und dann hättest du das alles wieder drauf.
Ich glaube, 2 Wochen würden reichen.
Ja, okay, 2 Wochen.
Oder eine Woche.
Ja, wahrscheinlich, du müsstest einfach wieder in den Fluss kommen. Ja,
ja, das stimmt. Wir hatten auch darüber gesprochen, als wir zusammen gearbeitet haben, diese paar Wochen, dass es dir vor ein paar Jahren, da hast du deine Gesundheit auch nicht so ernst genommen und dann ging es dir richtig kacke eine Zeit.
Ja, das, nur gut, also das ist, es gibt so seltsame Sachen, also das ist so, fällt manchmal auch auf seinen Körper zu hören. Also und bei mir war das so, ich hatte einfach unerklärliche Ausfälle. Also ich bin mitunter umgekippt oder ich hatte Schwindelgefühle ununterbrochen und ich bin wirklich durchdiagnostiziert worden ohne Ende. Hatte einen Gehirntumor, ist es ein Schlaganfall und so weiter und alles Mögliche. Und ich war wirklich verzweifelt. Ich habe weiter inszeniert, ich habe weiter irgendwie versucht zu arbeiten, aber es, ehrlich gesagt, hat das nicht so richtig funktioniert. Ich war immer in dem Zustand, oh weia, kommt das jetzt wieder? Erwischt es mich? Kann ich das überhaupt durchhalten? Schweißausbrüche und so weiter. Dann ging es darum, ob das psychosomatisch ist. Das war dann natürlich eine lange Reise. Hast du irgendwelche Prozesse, die du nicht bewältigt hast? Was ist mit dir? Und so weiter. Und dann, auch da muss ich sagen, hatte ich ein Riesenschwein. War ich tatsächlich bei einem Arzt, das war mein Urologe und da habe ich eine ganz normale Vorsorgeuntersuchung gemacht und im Vorfeld der Vorsorgeuntersuchung hat er gesagt, wie geht's Ihnen, Sie sehen ja so miserabel aus. Ich sage, ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwas, keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, sagen Sie mal, was Sie haben. Und dann hatte ich eben eine verschlossene Niere, also und bin am selben Tag oder am darauffolgenden Tag sofort operiert worden. Also,
wie lange bist du vorher damit rumgelaufen?
Geschätzt ein ganzes Jahr. Und dann war es wie so ein, war wirklich wie so ein Befreiungsschlag. Also das war, dieser Stein, der die Niere verschlossen hatte, der war weg. Ich hatte keine Schmerzen, aber eben diese Symptomatik. Und von da an war das alles gut. Und da war auch so ein, ja, da war so ein richtiges Dankbarkeitsgefühl, dass ich das irgendwie, dass es eben Menschen gibt, die aufmerksam sind, die genau hinhören. Und dann seitdem habe ich ein bisschen so meine, oder versucht immer mit meiner Arztwahl immer sehr präzise zu sein, ja, immer darauf zu achten. Und zu dem Urologen gehe ich immer noch. Und manchmal denke ich bei einer Grippe, ich muss zu dem jetzt gehen. Der ist der richtige Mann für mich. Und als ich Corona hatte, das war nicht angenehm, ich hatte ja Post-Covid, war es genau auch dieser Mann, der mir dann da rausgeholfen hat.
Naja, krass. Und gerade wenn man viel mit der Stimme arbeitet, wenn man dann Post-Covid hat und Atemprobleme hat, dann ist man eigentlich am Arsch.
Das waren die Atemprobleme und das waren auch die Konzentrationsprobleme. Und der hat mir dann irgendwie erklärt, dass er sich, seit es Corona gibt, damit auseinandersetzt und hat mir dann wirklich die Wege gezeigt und hat mir auch rausgeholfen. Also das waren im Grunde genommen alles nur Cocktails. Es waren alles Energiecocktails, es war unterschiedlich, es war verschiedene Mineralien, es war Testosteron, es war alles. Ich fühlte mich wie aufgepumpt, aber siehe da, es hatte eine nachhaltige Wirkung und ich war wieder da. Also ich habe Glück gehabt. Es gibt ja andere Leute, die wirklich noch heute sehr, sehr schwer darunter leiden. Auch eine Kollegin von uns.
Ja. Du hast mir davon erzählt, dass du Testosteron genommen hast und dass dich das nochmal verändert hat in deiner Motivation und Arbeit, wenn man sich dann anderthalb Jahre lang so schlapp fühlt. Das ist immer schwer für dann FreundInnen zu verstehen, die nicht im KünstlerInnenbereich arbeiten. Ja, dann lass dich doch einfach krank schreiben. Das geht ja nicht.
Nee, das geht nicht. Und das ist ja genau das. Das ist das, was so wirklich schwierig ist. Also, dass du dann erkennst, wann musst du jetzt unbedingt auf dich hören und darfst nichts machen, auch wenn es dann zulasten deines Geldbeutels geht. Oder wann musst du unbedingt weitermachen? Und das ist echt schwer zu treffen, muss ich ehrlich sagen. Also, dass man da oftmals über sich selbst hinweggeht und nicht auf sich hört, das ist eigentlich gang und gäbe. Und das finde ich bei mir jetzt auch nicht immer gut. Und inzwischen bin ich da auch ein bisschen besser, aber es fällt mir immer noch sehr schwer zu sagen, ich gehe da nicht hin, obgleich ich eigentlich nicht dürfte.
Und jetzt putzt du wieder Türklinken, was kaum zu glauben ist, was mich tatsächlich ein bisschen schockiert.
Muss dich nicht schockieren. Das ist, wenn man diese Berufe anfängt, dann weiß man von vornherein, dass diese Berufe nicht gerecht sind und dass sie nicht in einer Linie laufen. Und man hat diese Berufe begonnen im Einverständnis, dass es auch mal anders sein kann. Und das muss man einfach annehmen.
Du hast ganz am Anfang davon gesprochen, dass du im Beruf immer besser Grenzen setzen kannst und privat nicht so.
Ja. Das ist eine Katastrophe.
Aber da hast du mir auch erzählt, dass diese Frau, die spirituell ist, die hilft dir dabei zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel, ja. Die hilft mir, die gibt mir praktisch so, wie sagt man, Substitute. Gedankliche Substitute, auf die ich mich beziehen kann, um Abgrenzungsvorgänge in mir selbst zu initialisieren oder das zu schaffen. Bilder, die mir helfen, irgendwie da rauszukommen. Aber das ist wirklich, also du bist, was du bist, und ich werde das immer haben, dieses Problem oder diese Fragestellung. Ich werde immer in diesem Zustand sein, dass ich das Gefühl habe, das kann ich nicht. Ich kann es immer nur zum Teil. Und ein Vorgang oder der Prozess der Selbstannahme ist genau der, dass man sagt, okay, das ist jetzt so. Trotzdem, du kannst was ändern, aber du wirst immer wieder dahin zurückkehren. Das ist eine Erkenntnis, die ich habe. Damit muss man sich einfach befrieden. Man kann bestimmte Dinge zurücklassen. Man kann auch Schattenwesen in seinem Leben eliminieren. Man kann toxische Menschen ausschließen wollen. Manchmal gelingt es nicht. Man kann darum kämpfen und streiten. Trotzdem, man bleibt immer mit dem, was man da hat, was man mitbekommen hat. Durch die Erziehung, durch den Kosmos, durch die Gene, keine Ahnung, man ist das. Und man muss einfach nur einen Weg finden, damit irgendwie umzugehen und klarzukommen. Aber also man kann sich ändern, aber ich glaube, die Erkenntnis ist besser, dass die Grenzen zur Änderung gesetzt sind. Ja, und das macht einem das Leben, glaube ich, einfacher. Also nicht, dass man jetzt faul wird oder sowas oder sich zufrieden gibt. Nee, aber es gibt schon eine Sache, da komme ich nicht gegen mich selbst an und muss ich vielleicht auch gar nicht.
Also wichtig, dass man sich selber lernt zu akzeptieren und vielleicht hier und da so ein paar Werkzeuge an die Hand bekommt.
Tools, genau, Tools. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, also wie du mit dieser Hypersensibilität oder sowas, wie du da umgehst.
Weiß ich, ich bin hochsensibel?
Ja, genau. Ganz genau, ja, genau.
Es sind tatsächlich viele in unserem Job,
ne? Ja, total viele, ja.
Warum sind SchauspielerInnen eigentlich so sensibel?
Ich weiß gar nicht. Es sind viele, aber so viele vielleicht doch nicht.
Also viele, die ich kenne, gehören alle dazu. Oder vielleicht rede ich mit den anderen nicht.
Ich glaube eher, du redest mit den anderen nicht. Ja. Es gibt auch ziemliche Sturköpfe und es gibt auch einige Schauspieler, die wirklich nicht sensitiv sind. Also das muss man einfach sagen. Aber die funktionieren auch. Also die fahren eben dann auf diesem einen Ding ganz gut durch.
Aber findest du nicht, dass die eher seltener sind als die jetzt sensibleren?
Mir fehlt das Maß. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also ich, vielleicht hält sich das die Waage oder sowas, weiß ich nicht.
Also um deine Frage zu beantworten, ich werde wahrscheinlich den Rest meines Lebens Therapie machen müssen, weil die Menschen, die Therapie gebraucht hätten, nicht zur Therapie gegangen sind und deswegen muss ich jetzt Therapie machen.
Ach so, okay.
Immer wieder.
Weil du was Übertragenes mit dir schleppst oder?
Weil ich Schmerz mit mir schleppe aus meiner Kindheit.
Okay.
Genau, weil das immer wieder diese
der
Wunde
ist dir,
immer.
Der ist dir weitergegeben worden?
Auch. Auch, ja. Also unverarbeiteter Schmerz. Da wurde nicht über Sachen gesprochen.
Okay.
Und ich bin die, die immer warum gefragt hat. Das war natürlich auch ein Problem.
Also ein gutes Hilfsmittel ist, auf relativ unspektakuläre Weise bestimmte Sachen aufzubrechen, ist tatsächlich die Familienaufstellung. Das ist wirklich ein Werkzeug, was einem helfen kann, auf relativ einfachem Weg bestimmte Klarheiten zu bekommen, also auch verblüffende Wendungen oder sowas. Also das finde ich echt empfehlenswert. Also was Therapie betrifft, finde ich das richtig super, weil nice to have und easy to have. Also du gehst irgendwie in so ein Seminar und wenn es ein guter Dozent oder eine Dozentin ist und du erfährst blitzschnell, wie bestimmte Konstellationen in deinem Leben sind und wie und wo du besetzt worden bist. Also ich habe damit super Erfahrung. Das heißt nicht, dass ich tiefsitzende Traumata dadurch auflösen oder sowas, wie möglicherweise in deinem Fall, aber du kriegst wirklich erstaunliche Erkenntnisse, mit denen du gar nicht gerechnet hast. Also in meinem Fall ist das so. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo Alkohol eine unglaublich große Rolle gespielt hat. Also bei Lichte besehen, bin ich in der Familie von Alkoholikern aufgewacht. Mhm. Als Junge, ja. Richtig aufgewacht neben Alkoholikern, aufgewacht bei meinem Onkel, bei meiner Tante, Alkoholiker. Also das, meine Oma ist letztlich am Alkoholismus gestorben, mein leiblicher Vater ist am Alkoholismus gestorben. Und sich damit auch nochmal zu konfrontieren, zu sagen, sag mal, was ist denn da los und wie sind denn deine Anteile? So eine Familienaufstellung macht es dir wirklich leichter, damit umzugehen, ja. Also zu sagen, ach, guck mal, ja, das ist so. Also ich habe das dann wirklich erst begriffen, dass ich da so in so einem Verbund bin, wo ich eigentlich nur vom Alkohol umgeben bin, ja, also weil ich auch das Problem hatte, dass ich mit Alkoholikern stellenweise überhaupt nicht umgehen konnte, weil ich dachte, nee, ich hatte Widerwillen auch so, ja, also mit Menschen, die mir so abhängig erschienen und so, und das musste ich bearbeiten, weil ich dachte, das geht ja auch nicht.
Die haben dich wütend gemacht?
Die haben mich wütend gemacht, ja.
Das kenne ich sehr gut.
Die haben mich wütend gemacht und habe ich gedacht, das geht aber auch nicht, weil du musst ja auch in der Arbeit mit Alkoholikern umgehen. Wie kannst du die trotzdem abholen? Also und
auch im Schauspielberuf?
Im Schauspielberuf, sehr viele, ja. Und wie kriegst du das hin? Und das war auch ein Teil der Fragestellung bei mir, ja. Also da musste ich mich mit meinem eigenen Alkoholismus, den ich nicht habe, ich bin kein Alkoholiker, aber mit der Geschichte des Alkoholismus in meiner Familie halt befassen.
Ich habe lustigerweise oder traurigerweise, weiß ich nicht, muss ich noch für mich rausfinden, mit einer Kollegin letztens nach einem Synchron-Ensemble-Termin bin ich mit der essen gegangen. Die hat mir auch von ihrer Familienaufstellung erzählt. Und ich finde die Idee grundsätzlich super. Also man geht ja, wie du gesagt hast, in einen Raum und dann wird die Familie von jeder Person, die da ist, mit verschiedenen Personen dann bespielt.
Richtig.
Kannst du uns einmal da durchführen?
Na, das ist sehr schwer, weil das bespielt stimmt schon gar nicht, sondern es sind einfach Stellvertreter. Also und die Leute, die dort innerhalb einer Aufstellung stehen, werden befragt, also du bist jetzt der Stellvertreter der Mutter, stell dich da mal hin, wie fühlst du dich, was hast du jetzt, was fühlt sich an? Und dann formuliert derjenige, der dort steht, was für ein Gefühl der hat, aufgrund dieser Fragestellung. Und das Verblüffende ist, dass es da sehr viele Korrelationen gibt. Also dass es da sehr viele Entsprechungen gibt, wo du sagst, das kann doch wohl nicht wahr sein, wo kommt denn das jetzt her, wieso formuliert die dann das jetzt an dieser Stelle und die kennt dich nicht oder der kennt dich nicht.
Und es passt und du wärst von selbst nicht drauf gekommen.
Und es passt und es resoniert, das ist ja immer so.
Das ist der Spiegel, das ist das was die KI wiederum nicht kann.
Genau. Das resoniert und das ist ein ganz erstaunlicher Prozess. Also echt, ich kann es nur jedem empfehlen, es macht auch einfach Spaß. Es ist anstrengend wie Sau, aber es macht wirklich Spaß, das zu betrachten. Ich habe lange Zeit, ich habe ja zwei Elternteile und so, ich habe lange Zeit irgendwie nicht gewusst, was ist denn eigentlich mit meinem Großvater, väterlicherseits passiert. Und in der Familienaufstellung, kurioserweise, bin ich dem einfach mal nachgegangen, weil ich dachte, da gibt es irgendwie eine Belegung, die ich irgendwie loswerden will oder was weiß ich. Und dann hat einer gesagt, ja, ich bin in der Normandie. Puff, ja, du bist in der Normandie, alles klar. Und dann wurde in dieser Aufstellung irgendwie klar, in der Normandie ist er dann wohl gefallen. Deshalb habe ich diesen Großvater nie kennengelernt. Ja gut, okay, mit dieser Information bin ich dann gegangen und habe in meiner Familie umgehorcht und habe ein bisschen rumgehört und meine Tante hat gesagt, ja, das stimmt.
Was?
Der ist in der Normandie gefallen.
Wie kann das denn sein?
Das kann doch nicht sein.
Das war doch eine fremde Person.
Ja, das war eine fremde Person. Und sowas passiert tatsächlich. Also warum das jetzt so ist, das muss man weder mystifizieren, das passiert einfach.
Das ist in dem Fall tatsächlich kein esoterischer Raum, ist ein therapeutischer
Raum. Ein therapeutischer Raum. Mhm. Da werden keine Trommeln geschlagen, da gibt es keine Räucherstäbchen oder irgend sowas. Nein, das ist einfach das.
Ich habe sowas schon so oft gehört, rausgekommen sind, die so
pruch
sind.
Ja, und das ist wirklich interessant. Und das ist eben auch psychologisch spielerisch. Es tut auch mitunter weh, weil du natürlich dich auch wehrst, also weil du durch bestimmte Prozesse durchmachst, die du gar nicht möchtest, wie es halt immer so ist.
Es reißt Traumata zum Teil auf.
Ja, es reißt Traumata auf und das ist einfach wirklich grandios. Also ich finde es toll. Ich habe das früher schon gearbeitet. Ich habe jetzt wieder angefangen und ich mache das auch weiter.
Ich finde die Idee auch grandios, aber mein Problem, und das habe ich dann auch mit der Kollegin besprochen, die dann auch das 2 Tage lang gemacht hat, immer wieder gefragt wurde, dass sie dann immer schwierige Gegenüberstellungen von anderen spielt und dann auch Sachen über sich rausgefunden, die wirklich traumatisch waren. Und dann nach 2 Tagen ist dieses Seminar vorbei und dann sitzt man da mit den Sachen, die man dann erfahren hat.
Das ist sehr schlecht. Also das ist sehr schlecht, aber die meisten oder die guten Therapeuten, die Familientherapeuten, Familienaufstellungstherapeuten führen dich dann auch später noch durch.
Okay.
Also das, man kann es auch einfordern. Es gibt ja viele so spirituelle, esoterische Seminare, die sind eben auch so angelegt, 2 Tage, du kommst, konsumierst und gehst. Die finde ich nicht professionell. Die finde ich einfach nicht gut, weil du musst natürlich begleitet werden und dir müssen ganz bestimmte Handlungsvorgaben auch nochmal erklärt werden, wie du mit bestimmten Sachen umgehst und so. Das ist seriös. Der Rest, würde ich sagen, ist nicht seriös. Also wenn dir einer keine Aufbereitung anbietet, meide es.
Wie würdest du jetzt Leuten, die darauf aufmerksam geworden sind, was würdest du denen empfehlen, wie sie die richtige Person für sich finden oder den richtigen Raum, um diese Familienaufstellung zu machen, weil es gibt ja so viele verschiedene Therapieansätze.
Also es ist immer der Bauch, der es einem aufgibt. Und wenn man dann in seinem Umfeld ist und sich umhört, gibt es immer Menschen, die sagen, ich habe das schon mal gemacht, ich habe die und die Erfahrung. Und irgendwann kommt man zu dem ersten Schritt und vielleicht ist der dann jetzt auch nicht der glücklichste, aber man kriegt den Impuls wahrscheinlich für den nächsten. Und das ist so, also man erobert ja den Himalaya auch nicht mit einem Gang, sondern das dauert mehrere Tage oder Wochen. Und so ist es eben auch. Du musst ein bisschen Geduld haben, aber du kommst dann schon zum Ziel, wenn du dich richtig durchfragst und ein richtiges Gespür dafür hast.
Manchmal redest du wie ein Guru, weißt du das?
Ach, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar. Bitte nicht, bitte nicht. Schrecklich. Ich streich das ganze Gespräch. Das finde ich ja grauenvoll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, aber du hast Lebenserfahrung. Und dadurch, dass du, wie du selber sagst, nichts gelernt hast, sondern ganz viel vom Leben gelernt hast und wirklich ganz oft zur richtigen Zeit im richtigen Moment warst, bei den richtigen Personen oder ganz oft gefallen bist und dadurch aber wieder aufgestanden bist, nicht aufgegeben hast, und Sachen probiert hast und deine Angst überwunden hast und dadurch wirklich hast du schon wirklich sehr geile Sachen in deinem Leben bekommen und erlebt.
Dankeschön, das mag wohl so sein. Trotzdem ist das Leben mit der Angst einfach immer noch da und das wird wahrscheinlich immer so bleiben.
Würdest du sagen, dass du eine Angststörung hast?
Ich glaube, dass ich eine habe. Das glaube ich schon. Und bei mir war das schwer. Bei mir war das früher da war das schon sehr ausgeprägt. Jetzt ist sie reguliert, aber ich habe bestimmt eine. Mhm.
Und du arbeitest immer wieder daran mit den Tools, die du schon hast, mit der Frau, die du dann anrufst und mit Familienaufstellung.
Genau.
Das sind deine Tools,
genau,
die du hast.
Zum Beispiel. Und der Beruf auch, der ist für mich auch mitunter in vielen Dingen in der Vergangenheit der Dosenöffner gewesen, wo ich bestimmte Sachen eben dann auch abgeben konnte in Geschichten oder in eigenen Ausdrucksformen oder irgend sowas. Da konnte ich das halt so ein bisschen sublimieren. Das gebe ich zu.
Weil das ist ja das Ding, wenn man schauspielert, versetzt man sich ja emotional, im Idealfall, wenn man es gut macht, in die andere Person rein oder in den Charakter rein. Also so kann zum Beispiel eine sehr nette Person, die ein wahnsinnig großes Herz hat und hochsensibel ist, einen wahnsinnig guten Psychopathen spielen zum Beispiel.
Absolut. Willst du Psychopathin sein?
Also für eine Rolle würde ich das schon cool schon finden.
Ja, klar.
Weil das so weit von mir weg ist.
Ja, klar.
Das wäre schon spannend.
Aber es gibt immer Anteile, die dann doch ganz nah sind. Das ist ja klar.
Was ist denn für dich jetzt in letzter Zeit etwas gewesen, was du dann wieder zufällig neu, was zufällig neu in dein Leben gekommen ist?
Ja, das ist irre. Also das ist wirklich irre. Also in mein künstlerisches Leben ist es, das ist wirklich verrückt. Das ist wirklich schön. Ich habe einen Cousin, der ist unabhängig. Der hat einen Roman geschrieben, einen Thriller. Mhm. Und hat gesagt, du hör mal zu, Patrick, du musst dieses Buch für mich einlesen. Und habe ich gesagt, ey, mich nimmt ja keiner als Hörbuchsprecher. Ich spreche keine Hörbücher. Ich habe noch nie ein Hörbuch gesprochen.
Nee.
Und er sagt, ist mir egal, ich zahle dich, find ein Studio, ich zahle dir das alles. Dann habe ich dieses Buch aufgenommen. Und das hat mir einen riesen Spaß gemacht. Es war ein Dosenöffner. Ich habe gesagt, es gibt's ja gar nicht. Macht mir das eine Laune, das zu machen. Ich habe da alleine mit mir gesessen und mit einem Tonmeister, der mich aufgenommen hat. Das war meine Ersterfahrung. Nach 40 Jahren habe ich da richtig ein Hörbuch mal aufgenommen. Das Hörbuch meines Cousins, der mich dafür bezahlt hat. Dann bin ich irgendwo hingegangen, habe mich beworben.
Mit diesem Hörbuch?
Mit diesem Hörbuch. Und die haben alle gesagt, nee, wir haben genug Leute, wir brauchen sie nicht. Es ist egal. Tom Cruise, Hugh Grant hin und her. Nee, brauchen wir nicht. Habe ich gesagt, ja gut, okay, das war meine Episode mit dem Hörbuch und mit Hörspielen. Und jetzt habe ich tatsächlich einen Anruf gekriegt von der Lauscher Lounge und die haben mich angerufen und haben gesagt, du sag mal, wir haben von einem anderen Kollegen, eben von Andreas Fröhlich, gehört, dass du gerne lesen würdest, ja. Hast du Lust auf ein Live-Hörspiel? Habe ich gesagt, was bitte?
Hammer.
Was bitte? Ja, nee, klar, habe ich total Lust, mache ich. Es gibt wenig Geld, mir egal. Und jetzt ist das Witzige, dass ich am kommenden Sonntag, also das ist also an einem Sonntag jetzt in der Uferfabrik Sherlock Holmes lese, also in so einem Live-Hörspiel. Und das ist tatsächlich für mich total überraschend, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass das nochmal auf mich zukommt. Das ist herrlich.
Also nochmal eine neue Karriere gestartet.
Ja, genau.
Danke an deinen Cousin dieser Stelle.
Ja, genau, danke. Nein, aber das ist tatsächlich völlig überraschend, das hätte ich nicht gedacht, dass ich nochmal auf einer Bühne sitze und da so runterlese. Total toll.
Mega. Und ich glaube, das macht ganz viel aus, wie du es vorhin beschrieben hast, wenn man offen durch die Welt geht. Mm. Also ich habe auch eine Angststörung, ich habe auch immer Angst, ich mache immer Overthinking, es wird alles immer 5000 Mal überlegt und trotzdem bin ich offen. Mm. Also ich bin offen, neue Leute kennenzulernen und offen, neue Sachen zu probieren,
kommst
auch wenn
über,
sie Angst machen.
Kommst du über die Angst in so eine Depression oder wo fällst du
wenn
denn
ich
dahin?
Bin.
Wenn du
also
krank bist.
Also jetzt, als ich ganz starkes Asthma hatte und dann alleine zu Hause saß, wenn alle meine FreundInnen gerade am See waren, dachte ich so, ich komme hier nie wieder raus. Also das ist aber auch das ADHS, was mir dann sagt, so, das wird nie wieder gut. Jetzt ist scheiße, ist alles kacke. Dann schreibe ich dann abends meine Dankbarkeitsdinge auf und sage, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Du hattest vor 2 Jahren Keuchhusten, das hast du auch überlebt. Ja,
aber hast doch dein Spray, also dein oder hast du dein Asthma-Spray? Oder
ja, ich habe von meinem Lungenfacharzt jetzt ein ganz starkes Asthma-Spray bekommen. Ja,
aber das hilft dir doch. Also ich nehme es als Mittel an. Also ich habe mich vorher dagegen auch gewehrt und gesagt, das mache ich nicht, aber ich mache das. Wenn ich sowas habe, nehme ich das halt.
Ja, ich nehme das zweimal am Tag.
Ja, ist okay.
Und ein Atemgerät sitze ich wie so eine Oma zweimal am Tag mit meinem Atemgerät, da wo ich so eine Flüssigkeit reinmache.
Ja, aber das hilft.
Das hilft. Und ich gehe in die Sohlegrotte.
Du gehst in die Sohlegrotte.
Da lege ich mich dann in so einen Liegestuhl und atme dann Seeluft ein.
Ja, aber ich meine, ja klar, also das mit der Krankheit ist immer so eine Sache, das kann ich schon verstehen. Also da fällt man tief. Aber mein Gott, ja.
Das ist halt eine Episode. Das ist so, ich vergleiche es immer mit dem Wetter. Egal wie lange es regnet, die Sonne kommt irgendwann trotzdem wieder. Der Regenbogen kommt auch. Mhm. Und Emotionen sind halt, gerade bei Frauen mit PMS dann auch noch, sind die Emotionen dann auch noch ein bisschen tiefer manchmal.
Mhm. Ja, na gut, das sind halt die bekannten Hormone. Aber es gibt natürlich dann auch trotzdem immer noch irgendwie so einen kleinen Ausweg. Also das, mein Vater war, ich war bei der letzten Ölung meines Vaters. Mhm. Das Krankenhaus sagte, der stirbt jetzt, kommen Sie mal. Ich bin mit meinem Bruder hingegangen, ja, stirbt jetzt, ja, tschüss Papa, wir waren traurig und so weiter. Und dann am nächsten Tag komme ich ins Krankenhaus und denke, naja, ich habe keine Todesnachricht bekommen. Und gehe in das Krankenzimmer und das Bett ist leer. Und ich bin ein bisschen erschrocken und da drehe ich mich um, da steht mein Vater am Handwaschbecken und rasiert sich und sagt, es ist noch nicht so weit.
Ah ja.
Und da gibt es dann, mein Vater ist kein sehr reflektierter Mensch, finde ich, aber was er mir so vermittelt hat, ist so, nee, ich habe noch keine Lust, ich habe mich anders entschieden. Und ich glaube, da war er jetzt 87, jetzt ist er 93. Und ich glaube, dass das dass es auch, also zum Kranksein gehört auch dazu, dass man dann irgendwie den Weg findet, wie man mit der Krankheit halt umgeht. Also und ein Stück weit Normalität ist eben sehr hilfreich.
Voll. Und deswegen gehe ich auch gerne arbeiten und sitze gerne trotz Asthma jetzt mit dir hier.
Okay.
Und lass mir von meinem neuen Guru, ich verarsche dich nur. Lass ich mir Sachen erzählen. Ich habe dich nur verarscht. Ich habe eine Rubrik eingeführt und ich habe sie natürlich immer noch nicht online gesetzt. Mhm. Ich schiebe es einfach auf meine Faulheit in dem Sinne, aber ich versuche mein Bestes. Und zwar frage ich immer, in Zeiten, wo es nicht so gut gegangen ist, vielen Menschen hilft ja Musik.
Ach,
Hast du einen bestimmten Song, wo du sagst, der hat mir geholfen, wenn ich den höre, der gibt mir ein Grinsen aufs Gesicht.
Also es gibt ja das ganz klar. Also es gibt es, wenn meine Beerdigung sein sollte, möchte ich, dass Sting gespielt wird. Englishman in New York, das ist für mich das Lied. Ich bin ein Engländer in New York. Ich bin fremd, klar. Ich spreche zwar die Sprache, aber ich bin da. Ich sitze irgendwie zwischen allen Stühlen, aber ich bin da und ich gehe fröhlich da lang, wo ich bin. Und das ist einfach ein tolles Lied und das echt, ich nehme das so oft dran und helfe mir so oft mit diesem Lied. Also das hilft mir immer.
Du fühlst dich wie ein Alien?
Mitunter ja.
Ja? Mhm. Aber du bist ein interessantes Exemplar.
Dankeschön.
Ich danke dir vielmals. Und ich denke, dass da bestimmt einige Menschen was mitnehmen konnten. Vielen Dank, Patrick.
Würde mich freuen.
Dieser Podcast ist ein Herzensprojekt und im Moment noch auf freiwilliger Basis. Ganz viele tolle Menschen helfen mir, diesen Podcast möglich zu machen, wofür ich sehr dankbar bin. Das heißt, wir verdienen kein Geld hiermit. Wenn ihr diesen Podcast wertvoll fandet, dann könnt ihr ihn gerne mit einer PayPal-Spende unterstützen. Auch für Kooperationen könnt ihr mich gerne anschreiben. Für beides gilt dieselbe E-Mail-Adresse: hallo@offairpodcast.de. Ohne die folgenden Menschen wäre dieser Podcast aber gar nicht möglich gewesen. Danke an Jan Kuhn für die Produktion, Konstanze Kaul für die Beratung und das Logo. Danke an den Fotografen Antoine de Saint-Val. Dieser Podcast wurde aufgenommen in den Flux FM Studios in Berlin-Kreuzberg. Flux FM ist ein Independent-Radio- und DJ-Netzwerk in Berlin. Tagsüber mit viel neuer Musik und relevanten Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen. Abends mit Club-Sounds aus Berlin. Das Flux-Team kuratiert 30 digitale Programme, unter anderem Alternative Pop, Electronic Chill Out, Streams für Workout oder Yoga. Sogar Jazz ist mit dabei. Einfach immer gute Musik für zu Hause oder unterwegs. Zu hören auf fluxfm.de oder in der gratis Flux Music App.